Ja, damit bin ich schon ein bisschen mitten im Thema drin. Ich möchte ein paar Vorbemerkungen machen zu diesem Thema mit dem fünffältigen Dienst. Die erste Vorbemerkung: Gott ist ein Gott der Vielfalt. Gott liebt die Vielfalt. Das merken wir schon an der Schöpfung. Und dieses Thema, der fünffältige Dienst, da bin ich heute bei Epheser 4. Und dieses Kapitel Epheser 4, da wird auch etwas von der Vielfalt deutlich. Ich möchte den Vers 7 dort lesen. Da heißt es: Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Okay, das ist jetzt ein bisschen Lutherdeutsch, aber das heißt, jeder von uns hat eine Gabe des Heiligen Geistes erhalten. Jeder. Das Maß ist unterschiedlich. Manche haben 5 Pfund, manche 3, manche 2. Also das Maß ist ganz unterschiedlich. Aber jeder hat etwas bekommen. Und das ist dem Paulus so wichtig, die Vielfalt der Gaben, dass wir denen Raum geben, auch bei uns in der Gemeinde. Also, jeder hat etwas. Da heißt es, die Gnade. Gnade und Gnadengaben, Geistesgaben. Geistesgaben sind eigentlich eine Verleiblichung der Gnade. Das heißt, ich erfahre plötzlich, die Gnade, die Gott mir schenkt, die ist erfahrbar, die ist spürbar in meinem Leben, auch durch diese Gnadengaben. Also, Vorbemerkung 1, jeder hat eine Gabe des Geistes. Darf ich mal fragen, wer von euch kennt ein bisschen seine Gabe? Na, da könnten wir noch ein bisschen zulegen, merke ich, in dieser Richtung. Der zweite Gedanke: Das Verrückte ist, dass Gott uns so viele gute Gaben gibt, aber da gibt es einen anderen, den Diabolos, der bringt die Dinge gern durcheinander und der nützt selbst die gute Gabe Gottes, dass wir durcheinander kommen. Der dreht sie manchmal ins Gegenteil. Und plötzlich kommt die Frage, ja, welches ist denn die wichtigste Gabe? Völlig daneben. Aber das ist zutiefst menschlich. Oder ist meine Gabe weniger wert als die vom anderen? Oder hat der andere womöglich mehr als ich? Also ihr merkt, plötzlich kommt diese Gabe des Vergleichens damit rein. Es ist verrückt. Da gibt es einen, der verdreht die gute Gabe Gottes. Und deshalb, bevor ich über diesen fünffältigen Dienst rede, ist es mir wichtig, über so ein paar Fallen zu reden. Und deshalb die zweite Vorbemerkung: Der Paulus beginnt dieses Kapitel mit einer deutlichen Mahnung zur Einheit. Weil Gott so vielfältige Gaben gibt, deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf achten, auf die Einheit. Nicht auf die Nivellierung. Also jeder soll mit seiner Gabe zur Entfaltung kommen, aber weil die so unterschiedlich sind, deshalb müssen wir darauf achten, dass sie zusammenfinden. Und ich lese mal diesen Vers vor, das ist gleich der Vers 3, und sei darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und dann kommt ein siebenfaches Eins, immer wieder betonter Eins. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Also wir merken, auf die Einheit kommt es ja darauf an, gerade wenn wir die Vielfalt betonen. Und dann redet er von einem dreifachen Mut. Es braucht den Mut, dass wir diese Einheit leben. Es braucht die Demut, die Sanftmut und die Geduld, also die Langmut, den Mut, lange Wege zu gehen. Dritte Vorbemerkung zu diesen Fallen. Ihr merkt, das war schon im zweiten Teil da, in der zweiten Vorbemerkung. Ich beginne mit einer kleinen Geschichte, als wir dann vor vielen Jahren nochmal bei uns im CVDM mit dem Leiterkreis dieses Thema bearbeitet haben. Wir hatten ein richtig gutes Wochenende. Wir haben einander die Gaben zugesprochen. Was ist deine Gabe? Was erkenne ich? Wo sehen wir auch etwas von dem fünffältigen Dienst beim anderen? Und das Wochenende war wirklich super spitze, bis zu dem einen Moment, als die Frau eines Kollegen gesagt hat, ach, und mein Mann soll wohl nur Diakon sein. Da war das Gift verspritzt und plötzlich waren alle in Hab-Acht-Stellungen. Wir haben gemerkt, ups, jetzt ist was daneben gelaufen. Und es war genau diese Falle des Vergleichens. Bin ich nur Diakon? Als ob der Diakon nicht das wäre, was Jesus ist. Nämlich Jesus war der Diakon Gottes. Er war der Knecht Gottes, der bereit war, alles zu tun. Also die Fallen vergleichen, die Falle Wertigkeit und eine dritte Falle, wir möchten die Dinge machen. Wir können die Gnade nicht machen. Wir können sie nur empfangen. Und deshalb gleich an der Stelle der Schlüssel auch für den fünffältigen Dienst, der liegt darin, zu erkennen, was Gott geschenkt hat und das anzuerkennen. Wie gehen wir damit um in der Gemeinde, dass wir das anerkennen? So viel an Vorbemerkungen und jetzt lese ich mal diesen Text, der jetzt eigentlich zugrunde liegt. Also mein Job ist heute, ein bisschen den Überblick zu geben über den fünffältigen Dienst und die nächsten fünf Male wird dann jeder Dienst nochmals extra vertieft. Epheser 4, Abvers 11, und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Dass dieser Text und nun zu diesem fünffältigen Dienst. In der früheren Luther-Übersetzung hieß es, und er hat einige als Apostel eingesetzt, als Propheten. Vers 7, viele, alle, jeder. Und Vers 11 merken wir, jetzt geht es um den Dienst, wo Gott einige setzt. Das ist so eine andere Übersetzung, wo er sagt, die schenkt er der Gemeinde. Die schenkt er als Personen seiner Gemeinde. Das Ziel ist, die Heiligen zuzurüsten zum Dienst, damit der Leib Christi erbaut ist. Wachstumsziel ist Jesus. Also wir brauchen diesen fünffältigen Dienst, damit die Gemeinde sich selbst baut, damit wir hinwachsen zu Jesus. Und dann dieser fünffältige Dienst, das ist so etwas wie, das sind wie die Gelenke. Die Gaben, die sind deutlich breiter, die sind vielfältiger. Und dann braucht ihr so ein paar Gelenkmenschen, damit die ganzen Dinge zusammenkommen, damit jeder an seinem Platz wirken kann, damit die Kraft entsprechend ist. Der fünffache Dienst, es gibt ein Bild für diesen fünffachen Dienst und ich habe ein Buch zu Hause, das ist überschrieben, die starke Hand Gottes. Der fünffältige Dienst verdeutlicht an den fünf Fingern. Ich beginne mit dem ersten, so wie es hier der Reihe nach auch ist, der Apostel. Er hat einige als Apostel der Gemeinde geschenkt. Der Apostel im Bild der Hand, das ist der Daumen. Und dieser Daumen, der hat eine besondere Funktion. Der kann auf jeden Finger zugreifen. Man könnte auch sagen, im apostolischen Dienst, da ist etwas von all den anderen auch mit enthalten. Als apostolischer Dienst, der hat durchaus Prophetisches, der hat Hirtliches, der hat Evangelistisches und Lehrgaben. Aber das ist, der greift eigentlich auf die zu und hilft, dass die anderen Dienste auch in die richtige Entfaltung kommen. Er hat der Gemeinde einige als Apostel gesetzt. Darf ich mal eine dreifache Etage von diesen Aposteln aufführen? Da gibt es zunächst diese 12 Apostel, die er gewählt hat. Aber als zweites merken wir schon, im Neuen Testament geht es weiter. Da kommt der Paulus dazu. Ein unzeitgemäßer Apostel. Und dann beschreibt der Paulus noch von anderen, die wie er im apostolischen Dienst sind. Also jetzt merken wir plötzlich, da gibt es diese 12, die haben eine Sonderstellung. Aber offensichtlich gibt es diesen apostolischen Dienst dann auch in einer größeren Breite. Und das gibt es auch heute, diesen apostolischen Dienst in einem erweiterten Sinn. Was heißt Apostel? Gesandter. Der Apostel ist gesandt. Und insofern sind wir alle gesandt. Wir sind gesandt für das Reich Gottes. Wir haben eine apostolische Sendung. Aber nicht jeder hat eine apostolische Berufung. Aber in dem Sinne, dass wir alle gesandt sind, das Reich Gottes auszubreiten, da gehören wir alle hinein. Und ihr werdet merken, wenn ich nachher diese 5 verschiedenen Dienste erkläre, dass wir immer so ein Grundlevel, den gibt's für alle. Und dann kommt ein paar andere Dinge dazu. Der Gründer der Vineyard-Gemeinden, John Wimber, der hat mal einen interessanten Vergleich gewählt. Der hat vom Apostel mit dem großen A gesprochen, also diese 12, und dann die Apostel mit dem kleinen A, wo er sagt, das sind so heutige Apostel. Wir müssen uns das vorstellen. Ich denke, John Wimber selber war so ein Apostel, der hat die Vineyard-Bewegung ins Leben gerufen. Wenn wir beim CVDM bleiben, dann denke ich, der CVDM-Gründer, George Wilhelms, das war so ein Apostel, da, durch den apostolischen Dienst, da wird etwas gegründet, da komme ich nachher gleich dazu. Also das heißt, ein George Wilhelms ist so einer, aber auch, wenn ich an Wilhelm Blesing mit dem CVDM-Verbund denke, und der war ja auch ein paar Jahre hier. Also, er hat einige als Apostel eingesetzt, ich sage das nur kurz, weil in 3 Wochen darf ich dieses Thema ein bisschen vertiefen. Der Apostel, das ist der gründende Dienst. 2 Kapitel weiter vorne, Kapitel Epheser 2, Vers 20, da sagt der Paulus, die Gemeinde ist gegründet auf Apostel und Propheten. Ich habe das lange Zeit so gelesen, so auf das Alte Testament und auf das Neue Testament, aber nein, das sind nicht nur die damaligen Apostel, sondern das ist auch im weiteren Sinne heute so. Apostel hat einen gründenden Dienst. Und ihr werdet merken, dort, wo es Apostel gibt, das sind so auch etwas wie Pioniere. Im säkularen Bereich würden wir sagen, das sind Firmengründer. Die gründen etwas, da entsteht etwas, da entsteht ein Werk, da entsteht ein Netzwerk und meistens in der Multiplikation. Und weiter, eine zweite Funktion des apostolischen Dienstes, die liegt in der Einheit. Und das merken wir am Apostel Paulus, wie er versucht hat, die Einheit in den Gemeinden herzustellen, die Einheit auch zwischen den Gemeinden. Das heißt, er hat ein Netzwerk von Gemeinden gegründet entlang des Mittelmeerraums und der Paulus sorgt für die Einheit. Dritter Gedanke, in diesem apostolischen Dienst da etwas von Kraft und Autorität vorhanden. Und er hat eine große Unmittelbarkeit zu Jesus. Er ist der Sendung Jesu ganz nahe. Aber mit dem, dass er der Sendung Jesu nahe ist, ist er auch in dem nahe, dass Jesus ja missverstanden wurde. Also die Frage, wer war Jesus? Diese Frage hat die Jünger bewegt, diese Frage hat die Menschen damals bewegt und es blieb etwas im Verborgenen. Nach Markus Evangelium, erst am Kreuz, wird deutlich, dieser war wirklich Sohn Gottes. Das heißt, man hat eine Berufung, man hat Kraft und trotzdem bleibt das verhalten. Ich bringe bei jedem dieser fünf Dienste eine kurze Zusammenfassung und sage, was ist denn die Leidenschaft und was ist das Leiden? Die Leidenschaft des Apostels, das ist die Leidenschaft für das Ganze des Reiches Gottes. Für das Ganze und für die Einheit. Dass Kirche, dass Werke, dass Bewegungen zusammenkommen, dass sie in ihre Berufung finden. Ich merke, wie das heute eine große Herausforderung ist, dass die einzelnen Gemeinden, dass die einzelnen Gemeinschaften, die einzelnen Kirchen, dass sie zusammenfinden. Gott hat die Vielfalt geschenkt, dass es zusammenklingt. Im Miteinander für Europa, da werden wir im November die nächste Veranstaltung in Graz haben. Und da liegt es uns daran, dass wir sagen, was ist denn das jeweilige Charisma? Was ist denn das Charisma vom CVDM? Das hat etwas mit Reich Gottes ausbreiten zu tun, von der Pariser Basis her. Oder die Fokulare, das hat etwas mit Einheit zu tun. Oder Sant'Egidio, die sind bei den Armen. Und dass diese Gaben zusammenkommen und zusammenwirken. Also Leidenschaft fürs Ganze, für die Einheit, fürs Zusammenwirken. Woran leidet der Apostel? Das ist die Kehrseite. Wenn die Bevollmächtigung nicht erkannt wird, und der fehlenden Einheit. Wenn die Berufung nicht gelebt wird und wenn das Reich Gottes nicht ausgebreitet wird, daran leidet er. Der zweite Dienst, die Propheten, der hörende Dienst. Im Bild der Hand, das ist der Zeigefinger, der auf Gott hinweist. Oder von Gott her auf bestimmte Dinge hinweist. Und jetzt mache ich wieder diesen Dreischritt, den ich vorhin angedeutet habe. In einem jeden Christen ist etwas, die Stimme Gottes wahrzunehmen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Jeder von uns ist in der Lage, die Stimme des guten Hirten zu hören und für sein Leben zu hören. Das ist mir ganz wichtig, jeder. Und dann merken wir, es gibt so einige Menschen unter uns, die haben eine prophetische Gabe. Und wenn man dann so nach einer Lobpreiszeit fragt, gibt es irgendwelche Impulse, gibt es irgendwelche Eindrücke, dann sind das immer so 3, 4, 5, 6 Verdächtige, die in gleicher Weise so einen Impuls haben. Es sind einige, die haben dann prophetische Gaben. Und dann gibt es den prophetischen Dienst, bei uns ganz wenig ausgeprägt. Aber es gibt Menschen, die haben wirklich so einen prophetischen Dienst, auch über ihre Gemeinde hinaus. Also, wenn ich daran denke, eine Lilo Keller in der Schweiz, die hat so etwas. Oder wenn ich jetzt konkret an den CVDM-Verbund denke, und da gehört CVDM Stuttgart dazu, die Niki Lissner aus Bad Hersfeld oder die Brigitte Bunz, da sehe ich Menschen, die haben eine hohe prophetische Begabung, die geht über so eine Gabe hinaus, da merke ich, da ist ein prophetischer Dienst da. Manchmal wird der prophetische Dienst überhöht und wir denken, oh, das wäre jetzt das Beste. Ihr Lieben, wisst ihr, aus was der prophetische Mantel besteht? Beim Elia aus Kamelhaaren. Und die kratzen dermaßen innen. Der prophetische Dienst, das klingt manchmal so toll, wenn einer, der sieht praktisch, was Gott will. Aber die Innenseite, die ist durchaus geprägt auch von einem Leiden. Da kratzt innen so manches. Der prophetische Dienst, der richtet sich auf Gott aus. Und er nimmt das Reden Gottes so wie ein Punktstrahler wahr. Plötzlich kommt das Licht Gottes auf eine bestimmte Situation, auf bestimmte Menschen und zu merken, das ist das, was Gott jetzt vorhat. Der prophetische Dienst, die Propheten, die dynamisieren eine Gemeinde. Also wenn ihr hier, wenn die Mann würde auch hier gewesen sein, und wenn die da ist und sagt, du da hinten im gelben Pulli, könnte sein, dass... Da merkt er, da steigt der Adrenalinspiegel und da merken wir, ui, plötzlich kommt das Licht Gottes hier rein, also der prophetische Dienst, der dynamisiert, der bringt etwas in Bewegung, der bringt Licht Gottes in unsere Situation hinein. Ganz wichtig ist, dass Propheten brauchen einen Freiraum. Und Propheten sind sehr sensible Menschen. Wenn die Atmosphäre von vorne nicht da ist, dann verstummen die Propheten. Wenn man drin sitzt mit der kritischen Haltung, na, die schon wieder, dann werden die Propheten aufhören. Also es braucht einen Raum, es braucht einen Freiraum, den ermutigenden Raum, dass sie reden können. Und sie brauchen das Hirtliche gegenüber. Propheten brauchen das Hirtliche gegenüber und uns ist ganz wichtig in den Zephadems, dass wir sagen, nicht aufgrund des prophetischen, sondern aufgrund des hirtlichen Wortes wird losgegangen. Der Prophet redet und der Hirte oder die Verantwortlichen, die prüfen und entscheiden, so ist das, da gehen wir die Schritte. Und das gilt auch für das persönliche Leben. Wenn ich jemand etwas zuspreche, und das kommt immer wieder vor, dann liegt es an dem Betreffenden, dass er hinhört, ob das in ihm Resonanz findet, ob er das als ein Wort von Gott her sieht oder ob er sagt, ja, hat der Gerhard vielleicht was Nettes gedacht, aber klingt in mir nicht. Also das gilt für die Gemeinde und für den Persönlichen. Der Einzelne entscheidet, ob er sagt, doch, das kann ich als ein Wort von Gott her sehen. Die Leidenschaft des Propheten. Die Leidenschaft ist, den Willen Gottes zu erkennen. Was hat Gott denn vor? Und sie leiden an den verschlossenen Augen der Menschen, an der Blindheit so vieler Dinge, dass die Gemeinde die Dinge nicht sieht, die doch Gott so klar redet. Also Leidenschaft und Leiden. Der Evangelist, der dritte Dienst, der rufende Dienst, das ist der Mittelfinger. Eindeutig der Größte. Evangelisten sind auch die Größten. Sorry, jetzt habe ich plötzlich einen Vergleich genommen. Also es geht nicht um das Vergleichen. Und trotzdem merke ich, Evangelisten sind in der Regel geniale Menschen. Denen gelingt es, das Evangelium zu verkündigen, auch in der Kraft und Vollmacht und in der Sprache, dass die Menschen sie verstehen. Als Evangelisten, jetzt nenne ich mal zwei Namen, einer, zumindest für die ältere Generation, Billy Graham, das war eben so ein Mensch, der hat geredet und Tausende sind zum Glauben gekommen. Und wenn ich es auf den Zephadem runtergebrochen habe, an Ulrich Parzani, der hatte auch so eine Gabe. Das war ein genialer Mensch, ein versierter Theologe, aber seine Leidenschaft galt dem Ruf zu Jesus. Evangelisten sind schwarz-weiß Menschen. Die können natürlich auch differenziert denken, aber ihre Leidenschaft gilt dem Ruf zu Jesus, komm zu Jesus, das ist das Entscheidende. Und viele andere theologische Dinge, die überlassen sie dann den Lehrern und den Hirten, die oft genug daran leiden, dass die Evangelisten mal wieder so schwarz-weiß gepredigt haben. Ja, und dann gibt es die Widerstände, das ist hier nicht aushaltbar, wie schwarz-weiß die sind. Weil wir die Evangelisten dann schier nicht aushalten, deshalb haben wir die auch ein bisschen rausgetrieben und deshalb ist in manchen unserer Kirchen zu langweilig. Ja, die Evangelisten, die dynamisieren auch. Die wollen die ganze Gemeinde motivieren, sich auf den Weg zu machen. Ich bringe mal wieder die Dreiteilung mit dem evangelistischen Dienst. Jeder von uns ist berufen, die gute Botschaft weiterzugeben. Da haben wir doch heute ein schönes Zeugnis gehört. Jeder. Zeuge der Auferstehung zu sein, das war das, was Jesus allen anbefohlen hat. Und dann merken wir, nach Christian Schwarz sind das ungefähr 10%, die haben evangelistische Gabe. Also wenn die im Zug sitzen, die sind sofort in ein Gespräch verwickelt. Die sitzen im Kaffee, die sind sofort in ein Gespräch verwickelt. Ich sitze im Zug und klappe meinen Laptop auf und offensichtlich ist die Gabe bei mir nicht so ausgeprägt. Und dann gibt es einige, die sind zum evangelistischen Dienst berufen und die reisen durchs Land. Und da merken wir, das ist nochmals eine andere Dimension als die, die es vor Ort in der Gemeinde braucht. Deshalb denke ich, die Evangelisten, da ist auch gut, wenn man einen größeren Verbund zu einem hat und der kann dann jeweils in die Gemeinde kommen und die Gemeinde wieder in Bewegung setzen. Also, die Evangelisten, die drängen hin, dass die Menschen weitergehen, dass sie rausgehen. Und sie halten es nicht aus, wenn die Menschen fromm betuttelt werden über Jahrzehnte. dann reden sie davon, dass die Schafe frommes Fett ansetzen. Und das können sie überhaupt nicht ab. Die Hirten wiederum, da komme ich gleich drauf, die befürchten, dass der Evangelist die Schafe über die Weide treibt. Der lässt denen keinen Raum mehr zum Fressen. Eine Aktion löst die nächste ab und nochmals eine Aktion und wieder eine Aktion. Und ihr merkt, plötzlich sind wir in dem, was, wie der Paulus das Kapitel begonnen hat, achtet auf die Einheit. Achtet auf die Balance zwischen dem Hirten, der pflegt und der für die Gemeinde sorgt, und den Evangelisten, die drängen und sagen, raus geht's, los geht's zur nächsten Aktion, richtet euch nicht fromm ein, es gilt, an den Dienst zu gehen. Schafstresser haben wir die Evangelisten irgendwann mal genannt. Ja, die Evangelisten, die haben eine Leidenschaft, sind wir wieder bei der Leidenschaft, die Leidenschaft, dass Menschen gerettet werden und sie leiden an der Verlorenheit und an der Sattheit der Christen, dass die Christen gefüttert werden wie Mastgänse. Wir kommen zum vierten Dienst. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Luft. Der vierte Dienst, die Hirten. Das ist der Ringfinger. Sie stehen für den Bund Gottes mit der Gemeinde. Und das ist schon nochmals eine ganz besondere Sache. Die Hirten stehen für das Miteinander, für die Einheit, für die Gemeinde. Und wieder, in vielen von uns ist etwas Hirtliches angelegt. Und hoffentlich hat jeder Jugendkreisleiter, jeder Hauskreisleiter etwas von dieser hirtlichen Gabe. Und doch merken wir, dann gibt es nochmals was anderes für die, die zum Hirten berufen sind und die das vollzeitlich machen und eine Gemeinde leiten, eine Gabe Gottes, eine Personengabe an die Gemeinde. Der Hirte leidet durch sein Reden. Und der Hirte redet zum Herzen. Das ist der Zielpunkt, dass die Menschen Nahrung bekommen für ihre Seele, dass sie zum frischen Wasser geführt werden, dass sie versorgt werden. Hirten haben die Gabe, Menschen zu leiten. Sie sorgen für Schutz und für Einheit in der Gemeinde. Der Hirtenstab ist das Symbol für die Gemeinde, auch wenn wir den inzwischen zum Bischof gegeben haben, den Hirtenstab. Aber eigentlich ist der Hirtenstab typisch für jede Gemeinde. Hirten muss man auch erlauben zu leiten. Das ist, wäre jetzt ein extra Kapitel, aber ich merke, wie oft wir in allzu demokratischen und individualistischen Strukturen uns nicht mehr gerne leiten lassen. Ihr Lieben, wenn ihr einen Hirten wollt, müsst ihr ihm auch erlauben zu leiten. Und noch ein anderer Gedanke, den habe ich aus dem Buch von Dennis Silk, Eine Kultur der Ehre, genommen. In der Battle Church ist der drin und der ist ja ganz stark mit apostolisch-prophetischer Gabe und wie die da unterwegs sind in Amerika und mit Heilungen, Zeichen und Wunder. Aber er hat den hirtlichen Dienst und die hirtliche Gabe. Und dann sagt er, wenn ein Apostel seine Berufung lebt, ohne dass die anderen Dienste ihren Platz einnehmen, schleichen sich Dinge ein, die den Erfolg des apostolischen Leiters bedrohen. Ein unangenehmer Fokus auf das Übernatürliche und eine offensichtliche Vernachlässigung menschlicher Bedürfnisse. Also Zeichen und Wunder sind wichtig. Und er schreibt dann, wie er Menschen begegnet ist, die sagen, das ist ganz toll, wir erleben Zeichen und Wunder und das Übernatürliche, aber nach uns schaut keiner. Der Hirte ist da, dass er auch nach dem Einzelnen schaut, dass der Einzelne zur Entfaltung kommt, dass man sich um ihn kümmert. Sonst könnte sein, dass die riesige Tür, die Gott schenkt, zu den Menschen hin durch diese Zeichen und Wunder, dass die Menschen reinkommen in die Gemeinde und sofort hinten wieder rausgehen, weil sie spüren, hier sorgt keiner für mich. Ja, ich sehe einen Zevadem, da habe ich das erlebt, da war es stärker nochmals die evangelistische Gabe. Boah, da sind hunderte von Menschen zum Glauben gekommen durch diesen Zevadem. Aber sie waren immer 60 bis 80. Weil die evangelistische Gabe so stark betont war, dass die Leute das Gefühl hatten, ja, Rausgehen ist gut, aber es braucht auch die Sammlung für mich. Also, wir merken diese hirtliche Gabe, der Bund Gottes. Die Leidenschaft der Hirten sind die Menschen, sowohl die Einzelnen als auch das Gesamte der Herde. Und sie leiden an der Zerstreuung. Sie leiden darunter, wenn die Menschen fernbleiben. Sie leiden darunter, wenn da Stühle frei sind, wo sie denken, boah, wo ist denn der heute Morgen wieder? Das ist ein richtiges Leiden für die Hirten, weil sie denken, na, es war das Sofa wieder wichtiger als das andere. Und sie leiden darunter, wenn die Menschen sich verheddern im Alltag und sich so verstricken und dann nicht zur Gemeinde finden. Der fünfte Dienst, auch der noch ganz kurz, der Lehrer, der kleine Finger. Die Lehrer, die haben die Gabe, so das Evangelium weiterzugeben, dass die Menschen es verstehen. Der Lehrer, der redet zum Verstand, der Hirte zum Herzen, der Apostel auch zum Herzen. Der Lehrer zum Verstand, die haben Didaktik und die wollen, dass die Menschen tief gegründet sind im Glauben. Die Leidenschaft des Lehrers liegt in der Begründung, tief gegründet. Und der Lehrer leidet an der Oberflächlichkeit, an der Beliebigkeit, darf ich sagen, an der postmodernen Beliebigkeit. Die Lehrer haben es heute schwer, weil wir so stark auf Erfahrung angewiesen sind. Aber wir brauchen nicht nur die spontane Erfahrung, wir brauchen das tief gegründet sein im Glauben. Dafür sind die Lehrer zuständig. Ich komme zum Schluss. Wir treten einen Schritt zurück und betrachten das Bild der Hand nochmals. Fünf Finger, volle Entfaltung. Ihr Lieben, ich bin Experte in Amputation. Meine rechte Hand, da fehlen drei Finger. Der Zeigefinger, der hat manches kompensiert von den anderen Fingern. Deshalb ist er auch 50% dicker als die anderen. Und weil er so viel kompensiert hat, deshalb spüre ich die Arthrose da drin. Und gleichen unsere Gemeinden nicht oftmals dieser Amputation? Und andere nehmen dann diese Funktionen wahr. Irgendwie geht's, irgendwie kommt man damit zurecht. Aber da wird nicht die gesamte Kraft entfaltet. Also wenn ich einen Hammer in die Hand nehme, weiß ich nie, soll ich jetzt rechts den nehmen, weil ich Rechtshänder bin, dann treffe ich, oder links, dann habe ich einen Schlag. Also die Kraft, es darf die Kraft in eure Gemeinde zur Entfaltung kommen, dann brauchen wir das, dass alle Dienste zusammenwirken dürfen. Zusammenwirken, dass der Leib aufgebaut wird, dass wir hinwachsen zu Jesus, dem Haupt. Schlussbemerkung, was klingt in uns? Sind wir in der richtigen Haltung? Die Warnungen vom Anfang, Demut. Die zweite, die Bitte an Jesus, dass er diese Personengaben schenkt in die Gemeinde hinein und dass wir sie erkennen und anerkennen. Und das dritte, dass wir unseren Platz einnehmen, mit unserer Gabe, mit unserem Charisma dienen. Ich möchte beten. Jesus, und du bist der gute Hirte und du teilst aus und du teilst so viele Gaben aus. Wir loben und wir preisen dich. Ich danke dir für die Freisetzung der Gaben, die wir erfahren dürfen, wie du mit deinem guten Heiligen Geist wirklich deine Kraft schenkst. Herr Jesus, und wir bitten dich, schenke nur noch mehr von diesen Gaben und schenke du die Dienste. Und dann gib uns offene Augen, offene Herzen, offene Ohren, dass wir die Menschen erkennen, die du berufen hast für diese Dienste, dass wir sie erkennen und anerkennen. Und wir bitten dich, dass du uns vor den Fallen des Vergleichens bewahrst. Herr, dass du uns Demut schenkst und den Mut, das zu leben, was du einem jeden von uns geschenkt hast. Amen.